willkommen beim Podcast von www.baso.info.
¿Por qué esta guerra no termina en Ucrania? Para ello necesitamos, teniendo siempre la conciencia de que es una guerra de agresión imperialista, la invasión de hace un año por parte de Rusia, pero tenemos que ser capaces de separar nuestro rechazo de la guerra y nuestra solidaridad con quienes sufren la guerra del conocimiento racional de los motivos de esta guerra para ser capaces de luchar contra ella, precisamente. ¿Quieres, Beatriz?
Warum dieser Krieg nicht in der Ukraine endet? Um diese Frage eine Erklärung zu geben, müssen wir zunächst natürlich das Bewusstsein, dass es sich um einen imperialistischen Invasionskrieg handelt. Und selbst wenn wir uns natürlich emotional mit dem Elend der Menschen, die diese Invasion leiden, müssen wir trotzdem dagegen rational uns eine Überlegung darüber machen, welche geostrategische Gründe diesen Krieg zugrunde liegen.
Personalmente, mi formación política, mi experiencia política ha estado muy marcada por el antimilitarismo. Cuando empecé a ser activista político, todavía en España existía el servicio militar obligatorio. Y pues yo me negué a hacerlo, como miles de jóvenes varones en España en los años 90. Y bueno, y eso pues hicimos una campaña de insumisión, una campaña de desobediencia civil, y pasé, pues yo no quería ir a la cárcel. Otros sí pensaban que esa era la mejor táctica para combatir el militarismo. Yo preferí estar clandestino. Así que estuve 5 años en busca y captura por la policía.
Ich persönlich, in meine politische Erfahrung ist sehr von Antimilitarismus geprägt. Als ich mit diesem Bewusstsein begann, gab es in Spanien war immer noch der Bundeswehrdienst war immer noch Pflicht. Und ich war eine von vielen, die sich geweigert haben, selbst auf die Kosten von der Polizei, natürlich von der Stadt, zur Strafverfolgung genommen zu werden. Ich war Teil in den 90er Jahren von sämtlichen Kampagnen der Antimilitarisierung und Antiausrüstung. Und ich habe das Gefängnis und die Strafe riskiert. Viele von meinen Kollegen und Genossen haben gedacht, dass das die beste Entscheidung gewesen wäre, sich für den Gefängnis einfach zu entscheiden. Ich dagegen habe ich mich geweigert und ich war 5 Jahre an der Kurve in der Klandestinität in Spanien.
Ja. Untergrund. Und der relativ Untergrund. Pero esto es para mí es una cultura fundamental. Pienso que al mismo tiempo como militante digamos anticapitalista y como militante vamos a decir marxista también, la componente antimilitarista me parece muy importante. Pienso que, y esto ha sido fundamental para analizar este conflicto, pienso que la guerra moderna, las máquinas de guerra moderna, las formas de movilización total, los afectos, las emociones que la guerra moderna desde la Primera Guerra Mundial han vehiculado, inevitablemente producen una especie de ecología favorable al fascismo, a la fascistización. Y por lo tanto, la guerra es un problema absoluto para la democracia y para la emancipación, con independencia de que pensemos, por ejemplo, pues en la guerra civil rusa, ¿no? En la guerra civil tras la Revolución de Octubre, o también, puesto que entre los organizadores hay una asociación de solidaridad con Nicaragua, recordemos la guerra de defensa de la revolución sandinista, ¿no? contra la contra y contra el imperialismo estadounidense.
Das ist diese gesamte Vision, inwieweit eine antimilitaristische Militanz auch mit einer linkorientierten Militanz zusammenhängt, ist Teil, so sehe ich das, von einer fundamentalen Kultur, dass diese Militanz gleichzeitig als antikapitalistisch, so wie ich mich identifiziere, Marxist, und diesen Elementen als Bestandteil von einem Antimilitarismus, die eine Erklärung zu diesem Krieg aus dem Standpunkt ihn wie eine gesamte Maschinerie des modernen Krieges, die auch sich in unseren Lebensweise, in unsere Affekten einsickert und produziert oder bringt hervor eine regelrechte Ökologie des Faschismus, die wirklich die Gestaltung unserer Leben und unseren Beziehungen letztendlich bestimmt. Deshalb glaube ich, dass dieser Krieg ist nicht nur ein punktuelles Problem, sondern ein absolutes Problem, sowohl für die Demokratie wie für die Emanzipation. Und bedenken wir zum Beispiel, inwieweit die Bürgerkrieg in Russland, die sogenannte Krieg der Independenz in Russland nach der Oktoberrevolution auch eine ähnliche Situation, eine ähnliche Lage mit sich brachte, oder hier, wo ich mich jetzt befinde, mit Unterstützer oder Unterstützung der Medico Pro Nicaragua Bewegung. Lass uns mal erinnern, wie der Konflikt der Contra-Nicaraguense, die Contra in Nicaragua, auch eine ähnliche Mobilisierung der Gesellschaft im Sinne einer Kriegsmaschinerie oder eine Ökologie der Faschistisierung der Gesellschaft letztendlich mit sich brachte.
Bueno, no diría que en el caso de Nicaragua se produjera una fascistización, más bien que la guerra produjo una corrupción del espíritu revolucionario.
Ich möchte korrigieren, es handelt sich nicht darum, dass der Krieg in Nicaragua die Contra eine Situation von Faschistisierung mit sich gebracht habe.
In los Sandinistas.
In den Sandinisten, sondern dass zum Schluss die Gesellschaft sich hinzu eine Faschistisierung selbst gestaltet hat.
Creo que estas son consideraciones importantes porque en la guerra en Ucrania nos enfrentamos justamente a la legítima autodefensa de una población invadida por un ejército que además es un ejército más poderoso.
Ich glaube, das sind wichtige Bedingungen in Betracht gezogen zu werden, denn in den Krieg in Ukraine stellen wir uns tatsächlich vor gegenüber die legitime Abwehrkräfte eines Volkes, das ukrainische Volk, der sich machtlos und wehrlos gegen eine überragende Armee, wie die russische Armee an sich ist.
Por eso, de manera, a mi modo de ver, a mi juicio, falsa, falaz, hipócrita, se acusa al pacifismo de ser cómplice de la invasión.
Und deshalb glaube ich, zumindest nach meinen Begriffen, nach meinem Urteil, dass die Weise, wie Pazifismus, die pazifistische Bewegung als Anhänger von einer oder Unterstützer von dem Krieg in Ukraine beziehungsweise Unterstützung der russischen Partei in Ukraine, ist nicht nur falsch, sondern auch irreführend und pervers und heuchlerisch.
Porque justamente un año después de la invasión me parece más claro que nunca que la continuación de la guerra solo va a provocar justamente la destrucción y la mayor mortandad, una catástrofe justamente para la parte del pueblo ucraniano que rechaza la invasión rusa y que apoya a su gobierno.
Weil gerade ein Jahr nach der Invasion ist mir klar geworden, dass die Fortsetzung dieses Krieges nicht nur die totale Zerstörung verursachen wird, sondern auch eine humanitäre Katastrophe für das ukrainische Volk, das sich gegen die Invasion stellt und abweist, diese Invasion abweist, und dass sich oder dass die eigene Regierung mit Recht unterstützt, auf der Seite von der eigenen Regierung steht.
Al mismo tiempo, un año después, cuando la guerra ya se ha convertido en un conflicto irreversible, también podemos decir que la independencia o la soberanía ucraniana de producirse se producirá sobre justamente un wasteland, sobre un país completamente destruido y al mismo tiempo en un país que no podrá ser soberano por haber tenido destruida su economía, desarticulada y devastada la salud psíquica y física de su población. Y por lo tanto hay una paradoja en la pretensión de que no podemos abandonar al pueblo ucraniano.
Gleichzeitig ein Jahr, seitdem dieses Krieg sich schon in einen unwiderrufbaren Konflikt entwickelt oder hinzu einen unwiderrufbaren Konflikt zu werden. Wenn überhaupt die Unabhängigkeit von der Souveränität der Ukraine wird leider wird sich ergeben oder wird stattfinden über ein absolute niedergeschmettertes Land oder wenn überhaupt entstehen kann über ein Land, der komplett zerstört ist und der in keiner Weise wieder aufgebaut werden kann und wenn dann natürlich nicht ohne psychischen und menschlichen Kosten. Und deshalb für mich ergibt sich diese paradoxale Annahme, dass wir gleichzeitig nicht das ukrainische Volk verlassen können, auf sich alleine verlassen können. Also einerseits sind sie tatsächlich in diesem Widerspruch, in diese Zange gefangen. Wenn sie überhaupt einen Anspruch auf eine Wiederaufbau, wird tatsächlich über ein absolut niedergeschmettertes Land. Und gleichzeitig wir als Westen können wir, zumindest steht in der Luft die Frage, wie können wir die Ukrainer nicht unterstützen, sozusagen?
Sabemos que el Kremlin quiere, por un lado, tener un Estado pivote dominado, un proxy state en Ucrania, que permita separarse de una completa frontera de países de la OTAN. Y también sabemos que hay una ambición imperialista en el Kremlin para que Ucrania pues sea un poco la pequeña Rusia, la mala Rusia que fue tradicionalmente en el Imperio zarista.
Wir wissen, dass der Kreml beabsichtigt, mit Ukraine eine komplett beherrschte, unterzogene Stadt für sich zu gewinnen, die es ermöglicht, sich komplett von der NATO zu trennen, die ja fast quasi wie eine Grenze zu der NATO, so ein Block zu der NATO, so ein Pivot, also ein zentrales Land daraus zu entwickeln. Und darauf bestätigen, was schon in der Zeit von den Zaren, der imperialistische Ansprüche von den Zaren, als man über Ukraine gesprochen hat, immer über die kleine Russland gesprochen hat, über die Malinki, Malarussia.
Malarussia.
Also Ukraine als die kleine Russland aufzufassen, auszudeuten.
Por otro lado, el bloque de la NATO y de la Unión Europea apoya esta guerra como una defensa de la democracia y de la cultura occidental, que es la que pretende adquirir el pueblo ucraniano que apoya al gobierno de Kiev. En el libro cito un tuit de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que condensa muy bien esta paradoja, ¿no? Porque dice, los ucranianos están dispuestos a morir por el sueño europeo. Tenemos que ayudarles a cumplirlo. Es decir, la defensa de los valores occidentales pasa por el sacrificio, la muerte generalizada y probablemente el riesgo de conflagración nuclear de los ucranianos.
¿Sí? Andererseits, auf der anderen Seite, der Block von der NATO und von der EU unterstützt regelrecht diesen Krieg, auf die Prämisse basiert, dass wir, dass die EU vor allem diesen Krieg, um die Demokratie zu unterstützen, anschließen möchte, dass dieser Krieg ist ein Krieg, um die Demokratie und die Westenkultur zu unterstützen und zu fördern. Und die angeblich der Regierung in Kiew auch an sich begrüßen würde. Deshalb zitiere ich im Buch diese Paradox, wo wir gefangen sind, indem ich Ursula von der Leyen zitiere, wie sie den Krieg erklärt hat auf der Basis von Folgenden. Ich zitiere Ursula von der Leyen. Die Ukrainer sind bereit, für den europäischen Traum zu sterben.
Perspektive, ist nur das Traum, Perspektive.
Die Ukrainer sind bereit, für die europäische Perspektive zu sterben. Wir müssen ihnen helfen, um diesen Perspektive, für diesen Traum sich zu opfern.
Und cumplir ese deseo.
Diese Traum in Erfüllung zu bringen oder diesen Wunsch in Erfüllung zu bringen. Egal, ob das, und das ist jetzt Ende der Zitat, das ist weiter meine Meinung, egal, ob dieser Krieg in einen nuklearen Krieg oder in eine totale Zerstörung von der Ukraine endet.
Esta dimensión de representación de los deseos del pueblo ucraniano, aprovechando la natural tendencia a la autodefensa de un pueblo cuando es invadido, es uno de los factores que hace justamente que sea imposible cumplir bajo las condiciones de la guerra la perspectiva del fin de la agresión y de la independencia de la Ucrania que digamos que es leal o que reconoce a su gobierno como el gobierno de Kiev.
Ja. Diese in dieser Weise ausgedeutete Darstellung der Wünsche der Ukraine als wären solche, indem man deren legitimen Recht zur Verteidigung letztendlich benutzt oder ausnutzt, macht es als fast unmöglich, dass der gerechte Wunsch nach Unabhängigkeit und Emanzipation der Ukraine in Erfüllung kommt.
Pero el pacifismo es criminalizado. Y los realpolitik dicen, estáis capitulando ante Putin. hay que seguir combatiendo. Eso es completamente falso. La posición Realpolitik, de Realpolitik, desde el punto de vista es lo fundamental aquí, el punto de vista de las clases subalternas, de las trabajadores pobres, de las mujeres, de las minorías, como por ejemplo los Roma, que viven en Hungría, las personas transexuales, las personas LGTQI. Justamente ese punto de vista es que es necesaria la paz, aunque sea justamente una paz con concesiones, con tregua, para precisamente poder ser capaces de conquistar de alguna manera construir una república ucraniana que sea democrática y que sea pacífica.
Aber heute ist der Pazifismus kriminalisiert und geklagt seitens der Realpolitiker, dass wir kapitulieren vor Putin und dass man mit dem Kampf weitergehen soll. Aber dagegen argumentiere ich, dass die wahre realistische und realpolitische Stellungnahme ist von jene, von der unterdrückten...
Punto de vista.
Ja, genau, das ist wichtig, der Stellung, ne, die Herangehensweise oder die Perspektive von den Arbeiterklassen, von Subalternität, die Frauen und vor allem zum Beispiel in Ungarn die Roma und die Sintis oder die transsexuellen Personen oder die
Ukraine,
ne, die Ungarn. Okay, ich korrigiere mich. Frauen, Roma und Sinti in Ukraine, Transpersonen oder die kollektive LGBTQ ist argumentieren, dass gerade deshalb ist ein Frieden notwendig, selbst wenn das einen unvollkommenen Frieden mit Abkommen, mit Abmachungen, weil nur somit können sie ihre eigenen Rechte erobern und überhaupt eine dünne Gelegenheit genießen, eine wahre demokratische Republik in der Ukraine aufzubauen.
Necesitamos tener en cuenta tres dimensiones de esta guerra que se complican, se entrelazan y hacen imposible, si no las tenemos en cuenta, tener un conocimiento racional como activistas, como personas solidarias con quienes sufren la guerra y, por lo tanto, la capacidad de acabar con la guerra. Desde el punto de vista, insisto, de las clases subalternas ucranianas, pero también de las clases subalternas en Rusia y en Europa y en el resto del mundo.
Wir brauchen deshalb diesen Krieg aus drei Dimensionen zu erklären oder zu verstehen. Diese drei Dimensionen verkomplizieren sich, weil sie ineinander verzahnen. Und ohne ein Verständnis, ein rationales Verständnis über diese drei Dimensionen und wie sie diesen ineinander greifen und natürlich ohne eine empathische mit dabei sein von jenen, die den Krieg wirklich leiden. Und vor allem auch erfordert die Situation oder dieses Verständnis, dass wir gerade der Standpunkt und die Vorstellung von eben diese Subalternen und diesen Arbeiter unterdrückten Teilen der Gesellschaft, wenn wir mit der Krieg einfach, kann man diesen Krieg nicht erklären und deshalb kann man auch zu keinen zufriedenstellenden Lösung kommen.
La primera dimensión es la más directa, claramente. Estamos ante una guerra de agresión que viola la Carta de Naciones Unidas y, por lo tanto, es un crimen con respecto al derecho internacional, y su correlato es una guerra defensiva por parte del gobierno agredido, el gobierno de Kiev.
Die erste Dimension ist die klarste und einfach zu verstehen, dass wir uns vor einem Aggressionskrieg befinden. Ein Krieg, der die Prinzipien von der Charta, von der Menschenrechte der UNO vergewaltigt und dass wir somit das Recht des ukrainischen Volkes verstehen sollen, eine legitime Abwehrbewegung gegen diesen Aggressionskrieg ausüben zu wollen.
Pero al mismo tiempo tenemos una segunda dimensión, que es la de una guerra en Ucrania como escenario de un conflicto interimperialista.
Gleichzeitig haben wir eine zweite Dimension, und zwar jene eines Krieges in Ukraine, die sich als Land wie das Szenario, also wie die Bühne von einem interimperialistischen Konflikt verhält oder zu solcher letztendlich geworden ist.
Interimperialista e interkapitalist.
Ja, das ist klar, ne? Interimperialistisch und interkapitalistisch.
Ne? El capitalismo autoritario basado en el extractivismo de los combustibles fósiles que representa el régimen de Putin, por un lado, y el capitalismo también extractivo, pero basado en otro tipo de fórmulas de gobierno de las poblaciones, seguramente más democráticas todavía que en Rusia, que es el capitalismo del sistema atlántico. Estados Unidos y Unión Europea, fundamentalmente.
Ja, gleichzeitig binnen diese zweite Dimension reden wir über einen Kapitalismus, der autoritär ist, der Kapitalismus von Russland, extraktivistisch, also ausbeuten, und der auf die Gebrauch von brandfossilen Rohmaterialien basiert, der auch zusammen verzahnt mit der Kapitalismus, der auch extraktivistisch ist, der aber basiert auf die Struktur der Bevölkerung, der wir hauptsächlich in der NATO, in den Vereinigten Staaten und die EU, der dort vorzufinden ist.
Un capitalismo y un imperialismo occidental que todavía tiene formas democráticas que no olvidemos, y lo sabemos muy bien, son el producto de la lucha de clases, de las luchas fundamentalmente del movimiento obrero, del movimiento de las mujeres y de los movimientos pacifistas, ecologistas y antimilitaristas. No es Kultur, es el producto de la lucha de clases.
Ein Kapitalismus und ein Imperialismus, den wir in westlichen Ländern erleben, der immer noch einige demokratische Formen in sich birgt und aufbewahrt. Aber lass uns nicht vergessen, dass diese demokratischen Formen nicht vom Kapitalismus selbst produziert wurden, sondern Produkt eines Kampfes, Produkt der Kampf, Klassenkampf, Kampf der Frauen und uns nicht Produkt einer Kultur, einer Superstruktur, sondern ist tatsächlich sind Rechte, die ein Kampf erobert hat und für sich gewonnen hat.
Klassenkampf,
ja, habe ich gesagt.
Es decir, que en la medida en que la conducción de la guerra por parte de Occidente está introduciendo un régimen de guerra, es decir, un gobierno en términos de amigo-enemigo, en los conflictos sociales, en las luchas democráticas, sindicales, ecologistas, feministas, ese aspecto democrático que solo se basa en la lucha de clases, en la lucha de las clases subalternas, en el contrapoder, termina. Y por lo tanto, la distinción termina como sucede cuando hay un conflicto interimperialista.
Me perdí un poco. Das heißt, in der Weise, wie die Darstellung und die Ausführung des Krieges ein Regime des Krieges in der Gesellschaft einsickert und eindringt und die diesen Krieg tatsächlich wie einen Kampf zwischen Freunde und Feinde letztendlich zusammenfasst und reduziert, binnen der Gesellschaft, gerade diese Gesellschaft bezahlt und leidet unter den Kosten von diesen eroberten Rechten, gerade erwähnte des Klassenkampfes, der Frauenkampf, der transsexuellen Kampf und so weiter, die in eine regelrechte Regime des Krieges das eigene, also die eigene Gesellschaft gestalten müssen.
En el libro creo y escribo que para entender esta guerra no tenemos que podemos referirnos, pero primero tenemos que pasar por la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que como sabemos destruyó la Segunda Internacional, la mayor organización internacional del movimiento obrero, que en sus propios congresos, en sus propias declaraciones, decía guerra a la guerra. No nos dejaremos llevar a la carnicería de nuestras propias burguesías coloniales y no nos dejaremos matar entre proletarios, entre clases populares.
Ja.
¿Puedes resumir?
Sí. Deshalb schreibe ich in dem Buch oder versuche in dem Buch zu erklären, könnte man, muss man aber nicht. Aber es ist eigentlich interessant, dieser Krieg oder diesen Krieg in Ukraine am Leitfaden des Ersten Weltkrieges oder meine Position am Leitfaden des Ersten Weltkrieges. Lass uns nicht vergessen, dass der Erste Weltkrieg tatsächlich die Zweite International zugrunde zerstört hat. Und dass gerade die Arbeiterbewegung schon im Ersten Weltkrieg deklarierte, dass wir den Krieg deklarieren wollen und machen müssen und dass wir uns nicht für einen Krieg der Bourgeoisie, der Bonzen letztendlich, einen kolonialen Krieg der Bourgeoisie und der Machthaber nicht unseren eigenen Klassen opfern wollen, dass wir uns unter Proletarier nicht zermürben wollen für die Interessen einer kapitalistischen kolonialen Bourgeoisie.
Ucrania, precisamente, la siempre imposible constitución de Ucrania como un Estado-nación normal se explica precisamente por esa conflagración, por ese conflicto interimperialista. Desde 1917 hasta hoy.
Ucrania gerade, die immer anscheinend unmögliche Selbstverfassung oder Selbstkonstituierung der Ukraine als Nationenstaat unabhängig und emanzipiert, lässt sich gerade dann erklären am Leitfaden dieser Konflikte von 1917.
Hasta hoy.
Bis heute.
Porque Ucrania siempre ha sido la tierra de límite, la tierra de conflagración de distintos imperios. En el 1917, cuando se intenta la primera independencia ucraniana, había cinco distintos ejércitos luchando en Ucrania, justamente en una guerra civil que solo terminó en 1922 con la República Socialista Soviética Ucraniana.
Gerade weil Ukraine war immer das Szenario oder Land eines Konfliktes oder Zusammenkommen, brisante Zusammenkommen von verschiedenen Reichen. Zum Beispiel in 1917, wo der erste Versuch der Unabhängigkeit von der Ukraine stattfand, waren in Ukraine nicht weniger als 5 Armeen, 5 verschiedenen Armeen, die dort miteinander gekämpft haben. Und aus diesem Konflikt ist ein Bürgerkrieg in der Ukraine ist zustande gekommen, die nur in 1922 beendet wurde.
Todos conocemos el Holodomor, el genocidio llamado genocidio ucraniano, que tiene que ver justamente con el estalinismo, pero también con el rechazo del campo ucraniano, de los campesinos ucranianos, en buena medida de habla ucraniana, aunque no representando exclusivamente, a las políticas de colectivización forzosa estalinista.
Wir haben sicher von dem sogenannten Holodomor gehört, also der Genozid, der Völkermord der Ukrainer, der eng verbunden ist mit dem Stalinismus, aber auch mit der Abweisung der Landarbeiter in der Ukraine, ukrainisch sprechende Bauer in der Ukraine, die gegen die Kollektivierungspolitiken von Stalin standen.
Al mismo tiempo, conocemos que el nuevo nacionalismo ucraniano, que nace en los años 40, se basa en el colaboracionismo con la invasión nazi. El actual héroe nacional del gobierno del gobierno de Kiev desde al menos 2014 es Stepan Bandera, un reconocido colaboracionista de las SS y de la Wehrmacht durante la Operación Barbarossa en Ucrania. Una colaboración que, desde su punto de vista, se produjo para conseguir, porque se preveía que, se pensaba que la Wehrmacht habría creado una república antisoviética y relativamente independiente en Ucrania. Esa colaboración terminó antes del final de la guerra, cuando se vio que esa promesa ni siquiera iba a ser cumplida.
Gleichzeitig kennen wir die Tatsache, dass eine andere Strömung des ukrainischen Nationalismus auf eine Zusammenarbeit mit der Wehrmacht und mit der SS zur Zeit der Nazis in den 40er Jahren basiert. Wir haben bestimmt von einem Held in der Ukraine, Stefan Bar,
Bandera
gehört, der sogenannte Kollaborationist, also Zusammenarbeit mit den SS und der Wehrmacht in der Operation Barbarossa in der Ukraine tätig war. Natürlich aus deren Standpunkt auf die Versprechung, dass die dachten, dass dieser Kollaborationismus eine Unterstützung der Independenz, die Unabhängigkeit in der Ukraine mit sich bringen würde, was später natürlich überhaupt nicht stattgefunden hat.
Y si volvemos al año de la independencia de Ucrania, independencia, digamos, tras la Unión Soviética, en 1991, vemos que no solo Ucrania, sino todo el espacio postsoviético se convierte de nuevo en un terreno de experimentación, de devastación y de destrucción por parte, en este caso, de los vencedores de la Guerra Fría. Dentro de lo que se conoce, no como una crítica, sino de manera apologética, como la terapia de shock. La terapia de shock para crear lo antes posible, antes de que hubiera resistencias organizadas, una sociedad capitalista y una democracia oligárquica. Porque pensaba, más bien,
un poquito más adelantado. Democracia oligárquica, qué importante dale, eso. Wir können auch sogar zurückkehren auf das Jahr der Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion. Ich rede von 1991. Und selbst dann sehen wir, dass dieser ganze post-sowjetische Raum der Ukraine auch so etwas wie eine Versuchsanordnung wurde, seitens der Gewinner des Kalten Krieges, ein Terrain oder ein Ort der Experimentation letztendlich, der Zerstörung, in einem Prozess zusammengefasst, den wir heute mit der Schocktherapie kannten.
Na, heute und antes también.
Neoliberalismus.
Ja, die daraus bestand, danke.
No, fue definido por los propios.
Aha, Sie selber haben diesen Prozess als Schocktherapie definiert und bestand daraus, eben eine Versuchsanordnung in der Ukraine vorzuführen, eine kapitalistische Gesellschaft und eine, ganz wichtig, Pseudodemokratie, die eine oligarchische oder oligarchenbasierende Demokratie sein sollte.
In Russland eso produjo Yeltsin, in Ucrania produjo distintos oligarcas. ¿Por qué? Porque Ucrania ya era un país dividido entre rusoparlantes, ucranoparlantes, entre izquierdas y derechas, entre Kiev y el sureste. Divisiones históricas que hicieron que justamente la Ucrania independiente fuera fácilmente manipulable por parte de, en este caso, de Occidente, y después, con la estabilización oligárquica de Putin en 1999, por parte también de las oligarquías rusas, en relaciones clientelares y de influencia con los oligarcas ucranianos.
¿Ha dicho Putin o Yeltsin? Putin, ¿no?
Primero Yeltsin y luego Putin.
In Russland, dieses Phänomen der Schocktherapie hatte Yeltsin hervorgebracht, kondensiert sich in der Persönlichkeit von Yeltsin, während in der Ukraine tatsächlich verschiedene Oligarchen gab, nicht nur Yeltsin wie in Russland. Also es gab verschiedene, weil gerade Ukraine schon ein dividiertes Land, ein geteiltes Land war, zwischen russisch oder ukrainisch oder polnisch sprechende Ukrainer, auch geografisch zwischen Nord und Süden und auch mit anderen Elementen eine historische Entwicklung, die aus Ukraine ein dividiertes Land, geteiltes Land machten. Derweise, dass diese Pseudo-Independenz oder Pseudo-Emanzipation, also wie heißt das, Unabhängigkeit der Ukraine, leicht manipulierbar war aus den Kremlen, erstmal aus Yeltsin und danach aus Putin und aus den verschiedenen Oligarchen, die sich in Russland konsolidierten.
In 2014, con la revolución del Euromaidan, y sus resultados desfavorables para las izquierdas ucranianas, ucranianas que querían esa relación especial con la Unión Europea, esas izquierdas que estaban en la plaza de Maidán son derrotadas. Quienes vencen en la calle y vencen luego en las elecciones es la parte de derecha y de extrema derecha. En la calle vence el Pravi Sector, fundamentalmente, y en las elecciones, poco después, vence Petro Poroshenko, que es, podríamos considerarlo, de extrema derecha nacionalista o muy de derecha neoliberal. Es otro oligarca, por otra parte. Contra el oligarca destituido por las protestas del Maidán, del partido de las regiones, Viktor Yanukovych, que evidentemente tenía su base electoral y clientelar en el este, en el Donetsk y en el sur. Sí.
In 2014 mit der Revolution von den Euromaidan und mit den bedauerlichen und benachteiligenden Folgen für die Linke in Ukraine, die eine andere Beziehung zu Europa anstrebten und die in jenen, die in der in dem Maidanplatz, die wurden besiegt, in deren Ansprüche tatsächlich eine andere Weise der Beziehungen zu Europa. Und die wurden nicht nur in den Straßen, in den Protesten besiegt, sondern auch später in den Wahlen in zweigleisig besiegt. Einerseits in der Wahlen seitens von Petro Poroschenko, von dem wir wissen, dass er an der extreme Rechte nationalistisch und neoliberal angegliedert ist. Andererseits auch die, also die andere Weise des Besiegseins von Janukowitsch, dessen politische Grundlage sich in den Donetsk und in den Süden von Ukraine befand.
Und auch in der Calle perdieron con el Pravi Sektor, la ultraderecha.
Ja, und auf der Straße wurde tatsächlich dieser Versuch der eine Revolution der Linke mit dem Pravi Sektor auch besiegt oder ausgelöscht.
Was ist Pravi Sektor?
El Pravi Sektor es los nazis ucranianos.
Die rechtsextremen Nationalisten in Ukraine, was wir gerade Nazis genannt haben.
Y por lo tanto, desde el 2014, como sabemos, en Ucrania hay una guerra civil apoyada, dominada, manipulada por esas dos que llamamos potencias imperialistas.
Und gerade deshalb können wir uns erklären, dass seit 2014 gibt es in Ukraine einen Bürgerkrieg, unterstützt, manipuliert und promoviert von diesen sich streitenden Kräften der Recht, der extreme Rechte.
Pero lo que termina de hacer esta situación absolutamente incontrolable desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de la consecución de la paz, es la tercera dimensión de este conflicto, que es justamente el conflicto entre por la hegemonía en el sistema mundial, entre Estados Unidos y China.
Was diese Situation zu einem Ende der Unkontrollierbarkeit und der Brisanz letztendlich bringt, im Sinne von einer demokratischen Lösung, von dem Standpunkt einer demokratischen Lösung, ist die dritte Dimension dieses Krieges, wo der Krieg sich wie das Szenario von einem Weltkonflikt letztendlich darbietet, und zwar einem Weltkonflikt zwischen imperialistischen Mächte oder zwischen Weltmächten.
No, hegemonie.
Hegemonische Mächte, die eine Zentralität in der System Welt anstreben, nämlich die Vereinigten Staaten und China.
Como sabemos, desde Yalta, desde 1945, el hegemón, es decir, el que manda en última instancia en el sistema mundial ha sido Estados Unidos, tras la Guerra Fría de manera completa, ¿no? Tras 1991, fin de la Unión Soviética y victoria en la primera guerra de Irak, lo que tenemos es esa hegemonía absoluta.
Ja, wir wissen, dass seit Yalta, seit 1945, der Hegemon, also die hegemonische Kraft in der Weltsystem, sind die Vereinigten Staaten und umso mehr verstärkt nach dem Kalten Krieg in 1991 in eine unbestreitbare, also sie konstituieren sich in der einzige zentralen Weltmacht in eine unbestreitbare Art und Weise.
Por el fin de la URSS, por ja, la Ende primera der, guerra de Irak.
Auch bestärkt durch die Ende von der Sowjetunion und von dem Krieg in Irak.
Pero también sabemos que en los últimos años esa hegemonía está en disputa, porque hay un claro signos de debilitamiento de la potencia hegemónica en el terreno, por ejemplo, obviamente del comercio mundial, pero también de la, del llamado soft power, de la influencia y de la capacidad de generar relaciones de influencia en el resto del sistema mundial. Hay una, se hablaba de decadencia del hegemón estadounidense.
Bueno, si yo consigo esto. Aber wir wissen auch, dass in den ersten Jahren,
in den letzten Jahren, in los últimos años,
in den letzten Jahren, ja, diese Zentralität der Vereinigten Staaten in der Weltmacht sind nicht ganz unbestritten. Wir beginnen Zeichen von einer Schwäche auf der Ebene zum Beispiel der Welthandel. Aber auch es gibt andere Elemente eines eine weiche Macht, die auf eine gewisse Dekadenz dieser Zentralität hinweisen.
Podemos pensar que la segunda guerra de Irak por parte de Bush hijo fue un intento de restablecer esa, reafirmar esa hegemonía.
Wir können zum Beispiel denken, dass der zweite Krieg in Irak seitens von Bush J.R., also Bush Sohn, war gerade ein Versuch, wieder diese Macht oder diese Zentralität in der Welt zu gewinnen.
Los resultados son crímenes de guerra absolutos y un desorden en el sistema mundial que, por cierto, todavía ningún tribunal internacional ha juzgado. Porque el único tribunal que puede hacerlo, el Tribunal Internacional de La Haya, no es reconocido por la potencia hegemónica.
Die Erzeugnisse, die Resultate aus diesem zweiten Krieg in Irak sind entsetzlich und bedauern. Und nicht nur die Resultate im Sinne von Menschenmord, massiven Menschenmord, sondern auch gerade von der also die, Anordnung, also die Unordnung, die in die Welt gebracht haben. Verbrechen und Chaos, die noch kein vor Gericht gekommen sind, weil wir wissen, dass die Vereinigten Staaten nicht von Den Haag zu verantworten sind, also nicht verantworten.
Tampoco Rusia.
Und auch nicht Russland.
Sin duda, desde 2014, y esto es algo completamente documentado, es lo que podemos decir una verdad forense. Estados Unidos ha utilizado el conflicto en Ucrania para, un conflicto que los, insisto, que millones de ucranianos han querido. No estamos hablando de una manipulación como si no fueran personas autónomas. Ha aprovechado esa demanda del pueblo ucraniano para reafirmar su hegemonía y al mismo tiempo volver a subordinar a la Unión Europea a una posición de completa dependencia.
Sí. Amarillo hier vorhin. Ohne Zweifel seit 2014, und das ist dokumentiert, das ist eine forensische Wahrheit, wenn man so möchte, versuchen die Vereinigten Staaten, und in der Tat haben sie diesen Konflikt für sich benutzt, eben um diese Position binnen der Weltordnung nochmal zu gewinnen und zu bestärken. Und im Zuge dessen haben sie tatsächlich für sich benutzt, die Anforderungen der Ukrainer in den Krieg unterstützt zu werden, wobei eben die Vereinigten Staaten diese Konstellation, also diese Symbiose für sich benutzt haben, um diese Autonomie in der Welt zu gewinnen, aber auch die EU zu einer Situation der totalen Abhängigkeit zu unterziehen.
Ya no es un secreto, pero es un secreto. Está en los medios, está en las declaraciones, pero no son solo declaraciones. El pasado junio en Madrid, la NATO, en su doctrina estratégica, dice claramente que el adversario estratégico es China. En correspondencia con ello, la nueva doctrina de seguridad nacional estadounidense, la del gobierno Biden, dice exactamente lo mismo. Rusia es solo un obstáculo. El adversario estratégico es China. Debemos aislar y debilitar a China.
Es ist kein Geheimnis, man sieht es in den Medien, das ist breit verbreitet, so wie es in Madrid in der Konferenz von der NATO, die im Juni letztes Jahr stattfand, wurde offenbar und offen gesagt, dass der wahre strategische Feinde ist China. Und das bildet die Richtlinien, die im Nachhinein auch die Vereinigten Staaten unterstützen, wenn sie sagen, dass Russland nur ein Hindernis und dass unsere wahre strategische Feinde China ist. Das ist der strategische Feind, den wir schwächen sollen.
En esta dimensión de conflicto, vamos a llamarlo intrasistémico, por la hegemonía, la guerra en Ucrania es una manera de que China cometa errores, de que China, por así decirlo, deje de vivir tan tranquilamente su aspiración a la hegemonía y tenga consecuencias para ella esa batalla por la hegemonía.
In dieser Dimension, diese dritte Dimension von einem intrasystemischen Konflikt, der Krieg in Ukraine ist nur eine Weise, China vor die Perspektive zu stellen oder China zum Fehlermachen zu bringen, letztendlich zum Ausrutsch zu bringen, und dass sie sich nicht so stark fühlt oder in eine Situation sieht, dass die auch Konsequenzen und auch negativen Folgen für sie haben könnte. Also die Position von China letztendlich zu schwächen.
Sabiendo como sabemos que un fallo táctico, estratégico de China con respecto a Ucrania y en la relación con Rusia comunicará esa tensión al principal foco de tensión de ese conflicto con Estados Unidos, que es, como sabemos, Taiwán y el mar del sur de China.
Und dabei müssen wir natürlich mitrechnen, dass ein taktischer Fehler seitens von China in ihrer Beziehung oder in dem Verhältnis zum Ukraine und zu Russland möglicherweise mit Sicherheit sich übertragen wird auf der Spannungszentrum, Hauptspannungszentrum bezüglich China, die sich in Taiwan und in der Südsee von China befindet.
Südchinesisches Meer.
Ja, danke. Ein Begriff, den ich...
Por eso, por esta imposible entrelazamiento, ¿no? Como un ovillo, ¿sabes? Una bola de hilo, como uh-huh. dices, es uh-huh. absolutamente inextricable. Esta guerra no puede terminar en Ucrania, desde el punto de vista de la diplomacia, de los intereses geopolíticos o incluso de la solidaridad entendida como quieren que la entendamos. Demos más armas a Ucrania.
Ja. Und deshalb ist es unmöglich aufzufassen, fast wie eine Verwirrung oder eine Entwirrung von einer Knaule, also von einer Wollknaule.
Knäuel.
Habe ich bestimmt was Witziges gesagt. kann man sich nicht erklären, dass dieser Krieg in Ukraine endet wird. Auch nicht, wenn wir die Logik der eine Solidarität mit den Ukrainern folgen wollen, wie sie uns letztendlich zu glauben geben wollen. Der Krieg wird nicht in Ukraine enden, weil andere Gründe zugehörchen. Die Logik der Solidarität, die sich letztendlich übersetzt, indem wir mehr Waffen senden.
Por eso, el pacifismo que conocemos y que queremos de los años 80, el pacifismo del europeo que se oponía a la Guerra Fría, o que ha estado siempre contra las invasiones imperialistas, el pacifismo de las manifestaciones contra la guerra en Irak en 2003, no es suficiente.
Der Pazifismus, den wir kennen und lieben, der europäische Pazifismus der 80er Jahre, die sich gegen den Kalten Krieg stellte oder gegen den Krieg in Irak, ist leider unzureichend.
Porque lo que estamos asistiendo es a una situación que, insisto, solo podemos comparar, pero mucho peor, entre otras cosas, por el arma nuclear, a la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que estamos todavía en el Vorspiel, por así decirlo.
Weil was wir jetzt bezeugen, ist eine Situation, die wir leider, aber sogar noch schlimmer oder gleichstellen sollen mit der Situation damals beim Ersten Weltkrieg. Nur, die Sache ist, wir sind immer noch in dem Vorspiel.
Wegen der nuklearen Bedrohung.
Ja, danke, genau, wegen der Nuklearbedrohung.
Es decir, que es mucho peor por eso.
Ist sogar noch schlimmer. Also vergleichbar mit dem Ersten Weltkrieg. Und natürlich viel schlimmer, weil wir jetzt im Besitz von nuklearen Waffen sind.
Pero también porque la Primera Guerra Mundial respondía a una lógica de la acumulación colonial, a una lógica de la apropiación, ¿no? Que Rosa Luxemburg, ¿no? llamaba, ¿no? de la expansión del plusvalor en las colonias.
Gut, dass ich Rosa Luxemburg gelesen habe. Auch weil der Erste Weltkrieg diese Logik gehörte der koloniale Akkumulation, eine Logik, die Rosa Luxemburg die como el término que ha dicho
de la expansión de la acumulación a las colonias.
Die Rosa Luxemburg so begriff wie eine expansive oder ja, Ausbreitung der Akkumulation auf die Kolonien.
Es decir, el capitalismo iba a conquistar el sistema mundial.
Also der Kapitalismus zu der Zeit wollte das System Welt erobern.
Como sabemos, el capitalismo ya ha conquistado el sistema mundial y lo está destruyendo.
Wir wissen, dass Kapitalismus hat schon das System Welt erobert und zerstört es oder zerstört sie.
Desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de los movimientos migratorios, desde el punto de vista de la desigualdad entre norte y sur, pero también en cada país entre el 1% y quienes solo viven de su fuerza de trabajo.
der Kapitalismus hat schon das System Welt erobert, von dem Standpunkt der Ökologie, von dem Standpunkt der Nahrungskette letztendlich, von dem Standpunkt der Migrationsbewegungen oder Driften, von dem Standpunkt der Ungleichheit, auch zwischen Norden und Süden, aber auch binnen jedes, also jeder eine Land,
innerhalb
eines Landes, wo der zwischen der 1% Privilegierten und der Rest, der von deren eigenen Arbeitskraft leben.
Las potencias occidentales, porque en Rusia sabemos el sistema autoritario y corrupto que construyeron con el apoyo de Occidente. Pero las democracias combatientes que nos quieren llevar a continuar esta guerra hasta el final, incluso con el riesgo nuclear, tras la crisis de 2008, la crisis del COVID y esta guerra, son democracias oligárquicas, son democracias con unos grados de desigualdad que nos llevan al siglo XIX o incluso peor.
Die Westen Mächte, die in Russland, wissen wir, sind dafür zuständig, der korrupten Macht mit aufgebaut, der Macht der Oligarchen in Russland mit aufgebaut zu haben, sind die gleichen Mächte, die nach der Krise von 2008, nach der Corona-Krise, sich tatsächlich wie oligarchischen, auch in Westenländern, wie oligarchischen Demokratien konstituieren, die uns fast zurück in die Zeiten der 19. Jahrhundert zurückwerfen.
Nuestros espacios de libertad, de protesta, las instituciones que permiten hacerlo, van a ser consumidas en este proceso. Es decir, están, por así decirlo, en extremo peligro por la lógica de la guerra.
Die Freiheitsräume, die Räume für Protest, die Institutionen, die demokratischen Institutionen, die wir noch genießen, werden von diesem Krieg letztendlich aufgebraucht und sie werden uns zu einer Gesellschaft letztendlich machen, die nach der Logik des Krieges sich fortentwickeln wird.
Por eso creo que para acabar con esta guerra necesitamos justamente algo más que el pacifismo. Necesitamos reorganizar formas de protesta, formas de contrapoder en las que en el centro esté una nueva forma, y una nueva composición de lo que siempre ha producido la libertad desde que existe el capitalismo, que es la lucha de las clases subalternas.
Deshalb, um mit diesem Krieg zu Ende zu bringen, wir brauchen leider viel mehr als nur Pazifismus. Wir brauchen uns neu zu organisieren, neue Formen der Protest zu organisieren, neue Formen der Gegenmacht zu organisieren, in denen, wie wir ja schon wissen, sie haben immer im Zentrum das, was schon immer gegen die hegemonische Macht des Kapitalismus hatten, und zwar Klassenkampf und der Kampf von den subalternen Schichten der Gesellschaft.
Debemos ver en el sufrimiento de los ucranianos y de los rusos que están siendo movilizados y cuando protestan reprimidos nuestro propio futuro inmediato.
Wir sollten in dem Leiden von den Ukrainern, aber auch in den Leiden von den mobilisierten Soldaten aus Russland nichts anderes als eine Instanz, ein Beispiel von unserer unmittelbaren Zukunft sehen.
Porque justamente la supervivencia del capitalismo y sus formas de poder pasa ahora por la guerra. Esta es una guerra ordenadora, una guerra que quiere generar disciplina, obediencia y la situación de dominio oligárquico a partir de las formas de poder vinculadas a la militarización, al gasto militar y a convertir el crecimiento en crecimiento basado en la militarización de la producción.
Me perdí un poco el final, pero bueno, ahora tú me corriges.
Dale.
Weil das Überleben von dem Kapitalismus mit seinen Formen von Macht geht durch die Konsolidierung dieses Kriegs wie ein Krieg, die uns als Gesellschaft ist ein Krieg der Formen, disziplinarischen Formen, Formen der Unterziehung und Unterwerfung generiert, wo sich auch sogenannten oligarchischen Demokratien auch bestärken und etablieren werden. Das war's schon.
Como sabemos lo que sucedió en 1914, en este Vorspiel tenemos que ser capaces de reconstruir justamente una izquierda emancipadora que sea capaz de decir valientemente que la mejor política realista respecto al pueblo ucraniano es una tregua en el corto plazo para justamente poder atacar de manera conjunta, de manera internacionalista, a las oligarquías, tanto rusas como occidentales, que quieren hacer sobrevivir el capitalismo bajo la forma del régimen de guerra.
Weil wir schon wissen, was in 1914 passiert ist und dass wir langsam erahnen, dass es sich hier nur um ein Vorspiel desselben handelt, sollen wir in der Lage sein, eine emanzipatorische Linke zu konstituieren und mutig zu sein, zu sagen, dass das Beste, zumindest kurzfristig, für das ukrainische Volk ist ein Waffenstillstand und in dieser Zeit Zeit zu gewinnen, um die oligarchischen Mächten des Kapitalismus letztendlich anzugreifen und attackieren, Kräfte, die sich oder die ins Visier haben, ein Regime des Krieges zu etablieren.
Y las fuerzas sociales transnacionales y como mínimo transeuropeas que tenemos que constituir esa izquierda práctica realista y activa son justamente las que son capaces de ejercer una nueva forma, como decía, de la lucha de clases. Porque hoy la clase subalterna son todas aquellas grupos e intereses sociales que sufren y padecen las formas de dominio y explotación capitalista. Y eso nos lleva desde justamente las mujeres que viven del trabajo de cuidado y del trabajo doméstico, las personas que viven en trabajos precarios, los migrantes que viven en condiciones de apartheid en nuestras sociedades, pero también las personas que ven cómo la producción y los ecosistemas del campo en los que viven son destruidos por la agroindustria y por la, en este caso, debido a la guerra, la vuelta a los combustibles fósiles. Pensemos en Lützerath o pensemos en otro tipo de ecosistemas. Es decir, prácticamente el conflicto entre el capital y trabajo, por eso hablamos de lucha de clases hoy, es más bien un conflicto entre capital y vida, entre el capital y la vida productiva y cooperativa de la gran mayoría de las poblaciones.
Yeah.
Vale.
Deshalb die soziale Kräfte müssen in der Lage sein, oder wir sollen in der Lage sein, eine praktische und realistische, pragmatisch und praktisch orientierte Linke zu konstituieren.
Nicht pragmatisch. Die haben wir schon.
Praktisch.
Ja.
Praktisch und realistische Linke zu konstituieren. Gerade weil die in der Lage ist, die Situation oder wieder die Idee eines Klassenkampfes zu erfrischen und zu gewinnen oder wieder in Vordergrund zu stellen. Weil gerade die Subaltern, also das Prekariat, gerade unter die Kriegsformen oder die Dominationsformen des Kapitalismus am meisten leiden. Ich rede hier von nicht nur Subaltern, also die Subalternität oder das Prekariat, sondern auch Frauen, die in Fürsorge arbeiten oder
Care-Arbeit.
Ja, habe ich versucht, das Wort zu vermeiden, ja. Aber auf Deutsch heißt das Care. Care-Arbeiten arbeiten, die Migranten, die in einer regelrechten Apartheid-Situation leben oder auch Menschen, die aus dem Land, aus dem Bauen von Landwirtschaft leben und die sehen deren Ökosystem einfach zerstört. Wir erleben gerade die Situation in Lützerath, wo wir unter Vorrede eines Krieges wieder zu den Prämissen von fossilen Energien kehren. Also es ist zu einem Punkt gekommen, wo wir Klassenkampf nicht mehr wie einen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit betrachten, sondern ist zu den Extremen gekommen, wo wir es wie einen Konflikt zwischen Kapital und Leben. Voy a ganar una cerveza.
Por supuesto, la primera consideración que se me puede hacer es que es utópico, es demasiado. Por desgracia, diría que me parece la única opción realista ante el punto de inflexión, ante la situación en la que el sistema mundial ha entrado. Por eso insisto en que estamos en un Vorspiel, que tenemos que ganar tiempo, porque la guerra acelera procesos que ya estábamos viendo que se estaban dando.
Klar, man kann mir den Vorwand stellen, dass das, was ich sage, utopisch ist und das ist zu viel. Bedauerlicherweise muss ich sagen, dass ich denke, das ist die einzige realistische Annahme, die wir gerade vor die Situation machen können, wo wir uns befinden, wo die Welt tatsächlich in einen entscheidenden Wendepunkt befindet. Dass wir in diesem Vorspiel, wo wir dringend, unsere erste Aufgabe ist, Zeit zu gewinnen.
La concentración de violencia con una potencia nuclear como es Rusia hace que la guerra en Ucrania, sin olvidar, por supuesto, la solidaridad con el pueblo ucraniano, solidaridad que no existe con el pueblo yemení, no existe con los cientos de personas palestinas asesinadas todos los días, asesinadas como perros, y en las más de 30 guerras que se considera que están activas ahora en el mundo, olvidadas, pero que continúan. El sistema mundo se convierte en un sistema guerra.
Der Konflikt mit einer Machtgewalt wie Russland, die auch im Besitz von Nuklearwaffen ist, macht aus dem Krieg in Ukraine oder betrachtet den Krieg in Ukraine mit eingenommen die Solidarität, die wir mit dem ukrainischen Volk regelrecht haben sollen, die tatsächlich nicht die gleiche ist wie die Solidarität, die man mit Jemen hat oder mit Mann wie den Palästinenser hat, die wie Hunden gerade ermordet sind, oder mit den 30 fast verlorenen Kriegen, die in der Welt momentan aktiv sind. Me falta el fin de la frase, la coletilla.
Un sistema mundo se convierte en un sistema
guerra. Ja, das System Welt verwandelt sich in ein System Krieg.
Wow. Y las formas de poder que se generan son formas militarizadas, son formas de regimiento, son formas de terror, de supervivencia, para no morir o ser víctimas de la guerra.
Und gerade die Formen der Macht, die Machtformen, die daraus entstehen, sind Formen oder Beziehungen, Einfluss militarisiert, sind Formen des Terrors, der Erpressung, für nicht, also um sich zu retten, nicht zu sterben oder nicht als Opfer dieses Krieges zu fallen.
Termino. A quienes seguimos vivos en este primer cuarto del siglo XXI, nos ha tocado esta tarea. A quienes pensamos que un mundo emancipado es posible, nos ha tocado esta tarea. Yo no tengo las herramientas para llevarla a cabo, pero sí pienso que justamente tenemos que volver a hablar de una organización transnacional que sea capaz de sabotear y destituir a nuestros gobiernos nacionales y europeos de la guerra, ayudar a los rusos a hacer lo mismo con su gobierno oligárquico y autoritario, y construir un proyecto político que sencillamente expropia a los expropiadores de la guerra y que sea capaz de crear formas políticas, formas de protesta, formas de contrapoder que deshagan, destruyan, destituyan este curso de la economía y del sistema capitalista, tanto occidental como en el caso de Rusia y otras formaciones capitalistas autoritarias. Creo que tenemos tiempo aún de paliar el sufrimiento que esto ya está causando y de aprovechar las contradicciones en nuestros propios países y en las relaciones entre regiones que esto está provocando para justamente sabotear la guerra, para hacer la guerra a la guerra.
Momento. Sí. Meine Rede zu Ende zu bringen. Die wir, also uns, die noch am Leben sind und die erste Viertel von 21. Jahrhundert erleben, müssen wir leider als unsere Aufgabe das Denken, also die Aufgabe, transnationale linke Organisationen zu bestärken. Wir, die wir noch denken, dass eine emanzipierte Welt noch möglich ist.
Stärken, refundar.
Wieder zu gründen, ne, oder wieder zu gründen. Transnationale linke Organisationen, die in der Lage sind, mal diesen Kapitaloligarchien, Pseudodemokratien zu sabotieren oder sie zu entkräften. Und auch die Russen unterstützen derselben mit deren Oligarchen und mit den Demokratien, oligarchischen Demokratie zu machen. Und Formen der Gegenmacht zu kreieren und zu schaffen, die diese also Kriegskapital zerlegen können, nicht nur in der NATO, sondern auch in den Westländern, in Europa und in Russland. Wir haben noch Zeit, um das Leiden von den Ukrainern, von den verschiedenen Involvierten zu mildern. Und Tympo.
Damit
haben wir. Wir haben ja genau wie wegen.
Para ello es necesario justamente que la discusión salga de la binarización, de que hablemos de paz como paz constituyente, de que es necesario hacer la guerra a la guerra. Y que, perdona, y que y eso nos permite, desde este realismo revolucionario, decir que es necesario que cuanto antes haya negociaciones de paz en Ucrania. Porque necesitamos que los ucranianos no mueran en esta catástrofe y que las potencias que están llevando a cabo esta guerra no se consoliden para llevarnos a todos a una guerra que no termina en Ucrania.
Deshalb finde ich absolut notwendig, dass diese Diskussion aus diesem polarisierten, lagerisierten Form oder Form von einer Polarisierung sich befreit und die sich wie eine Diskussion, eine konstituierende Frieden letztendlich ausführt. Dass wir dringend die Friedensabmachungen fordern, einen Waffenstillstand und dass wir uns als eine, wie ich wiederhole, konstituierende Frieden, die letztendlich
ja. No, para evitar que la guerra en Ucrania, para que el pueblo ucraniano no sucumba y que al mismo tiempo quienes venzan en esta guerra que no termina en Ucrania nos lleven a nosotros también.
Ja, natürlich einerseits zu vermeiden, dass das ukrainische Volk drunter kommen in diesem Krieg, aber auch untergeht, aber auch im Nachhinein zu vermeiden, dass wir auch in den Krieg reingerutscht werden oder reingebracht werden.
Y de todo ello quisiera, y os agradezco mucho la atención, pues poder discutir con vosotros y vosotras.
Und gerade unter diesen Aspekten bin ich sehr dankbar, heute hier eingeladen zu sein und ich bin auch dankbar, heute hier mit euch diskutieren zu dürfen.
Dankeschön.
Ja, das war sicher nicht einfach. Die Sachen sind komplex und man muss es, glaube ich, auch im Buch nochmal nachlesen, um vielleicht noch ein bisschen ein tieferes Verständnis zu haben. Aber vielleicht, ich möchte schon doch die Gelegenheit geben, dass noch Fragen oder Kommentare abgegeben werden oder ja. Keiner traut sich was zu sagen, doch Regina?
Ja, ich habe. Geht das? Ganz am Anfang deines Vortrags hast du von einer faschistischen Wirtschaftsstruktur oder faschistisierenden Wirtschaft gesprochen. Das verstehe ich nicht. Weil ich glaube, das ist noch nicht der Punkt, den wir jetzt gerade haben. Aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, das weiß ich nicht genau. Wirtschaft angesprochen. Ich habe noch ein anderes Problem mit Begrifflichkeiten. Und zwar, das kommt aus deiner Tradition heraus, auch aus meiner. Die Begriffe Arbeiterklasse, Proletariat, ich glaube, dass heute, in der Jetztzeit, so diese Begrifflichkeiten nicht mehr angewandt werden können. Du hast es im späteren Verlauf deines Vortrags ergänzt, durch Prekariat, durch die subalternativen Gruppen, die es in der Gesellschaft gibt. Und was ich ganz gut fand, diesen Unterschied zwischen Privilegierten und Nicht-Privilegierten in der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, heute viel wichtiger als diese klassischen Begriffe der Arbeiterklasse und des Klassenkampfes. Das verstehen viele gar nicht mehr, was das bedeutet. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das noch zeitgemäß ist.
Ja. Möchte noch jemand? Sonst?
Das ist zum ersten Teil erstmal.
Genau.
Okay.
Putin.
Ich sprach von Militarisierung der Wirtschaft.
Faschistisierung.
Nicht Faschistisierung der Gesellschaft.
von also die Rede war von Militarisierung der Wirtschaft und von Faschistisierung der Gesellschaft. Mhm.
Faschistisierung der Gesellschaft, da kann ich mir nichts drunter vorstellen.
Faschistisierung, Faschistisierung desde el punto de vista de que desde... No, Faschistitation, Faschistisierung, ein Prozess, que tiene que ver con que desde el fascismo en Europa nace de la Primera Guerra Mundial, nace de las experiencias que las extremas derechas, pensemos en Junger, pensemos en personajes que crean las narrativas fascistas, han tenido con la guerra moderna. Stahlgewittern tiene que ver con la experiencia de la guerra y la fascinación por la guerra.
Okay.
Y eso hoy lo tenemos no solo en el campo de batalla, lo tenemos en Internet, lo tenemos en esa... Faszination con los afectos, las emociones de la guerra.
Das hat zu tun mit dieser erste Faschismus, also zeitgenössisch zum Ersten Weltkrieg. Wir denken zum Beispiel an Denker wie Juncker, der gerade ein Denken des Krieges, des modernen Krieges erfindet, der nicht nur über eine materielle Organisation der Gesellschaft redet, sondern wirklich über eine Faszination mit dem Krieg, eine Faszination, die wir heute auch erleben, die wir in den Internet zum Beispiel oder in den Spielen der Jugendlichen erleben. Ne? Der Krieg wird wieder was faszinierend. Ne? Und darüber redete ich.
Otro importante pensador del fascismo, Carl Schmitt, precisamente dice que la definición, der Begriff des Politischen, es la distinción amigo-enemigo.
Auch ein anderer Faschistendenker, Carl Schmitt, sagt, dass der Begriff des Politischen wird ausgemacht als ein Unterschied zwischen
Determinación.
Wie eine Bestimmung des Unterschiedes zwischen Feinde und Freund.
Eso es lo político.
Das ist
para
das
los fascistas.
Für die Faschisten.
Para los fascistas. Y amigo enemigo es la guerra.
Und letztendlich dieser Unterschied oder diese Unterschiedsdeterminierung Feind oder Freund ist der Krieg an sich.
Desde ese punto de vista tenemos una fascistización en la medida en que desde la Primera Guerra Mundial siempre que hay guerra, siempre que hay militarización de la producción, tenemos una proliferación de ese tipo de comportamientos, emociones, lenguajes, afectos. De eso es lo que hablo.
In dieser Ausmaß, dass seit dem Ersten Krieg, jedes Mal, dass wir einen Krieg erleben, gibt es eine Militarisierung der Produktion und der Wirtschaft, aber auch begleitet anher mit der Stiftung und der Verbreitung mit gewissen Affekten, Emotionen und Faszinationen mit dem Krieg.
Pero tengamos algo en cuenta, el fascismo en Europa y en el mundo nunca ha desaparecido. Ha estado en un estado larvado, ha estado en una especie de digamos de retaguardia. Nunca ha desaparecido, nunca fue exterminado. Pensemos en España, pensemos en Italia, también en Alemania.
Und lass uns nicht vergessen, dass der Faschismus in Europa wurde nie ausgerottet oder ist nie verschwunden. Es war natürlich ist zurückgekehrt zu einem larvarischen Zustand, der wurde aber nicht ausgerottet oder nicht zerstört. Lass uns mal an Spanien denken, an Italien, aber auch in Deutschland.
Oder Russland. Oder Ukraine. Y si pensamos este proceso desde un punto de vista de un ecosistema, el ecosistema de la guerra es el mejor para los fascistas. Creo que esto es algo claro.
und wir diesen Prozess aus dem Standpunkt eines Ökosystems denken, sollen wir vielleicht übereinstimmen, dass das Ökosystem des Krieges das beste Ökosystem für die Faschisten ist. Ist deren Ökosystem.
Para la proliferación, para el crecimiento, para la legitimación.
Für die Vermehrung, für die Wachstum und die Legitimierung des Krieges.
Pero también para la conquista de las clases populares.
Aber auch für die Eroberung der subalternen Klassen.
Estoy de acuerdo completamente con lo que dices sobre la que la definición tradicional de clase obrera, varón, industrial, blanca, etcétera, no existe, ha sido derrotada política y industrialmente.
Ich stimme zu. Die Definition von Arbeiterklasse als Mann in der Industrie, weiß ist definitiv erobert, also
am Ende.
Am Ende. Und ja, ist am Ende.
No es que no exista, sino que ya no es como tal, ni nunca lo fue, por cierto, políticamente emancipadora.
Es ist nicht, dass es nicht mehr existiert, sondern dass es nicht mehr politisch, also emanzipatorisch politisch bedeutsam, wie es niemals war eigentlich.
Y tampoco puede ser hegemónica en el conjunto de las clases populares.
Und deshalb kann diese Position auch nicht hegemonisch in der Zusammensetzung von den populären Klassen.
Sí, populären. No.
Ich habe es vermieden.
Populären.
Zeitgemäß obsolet.
Pero hay otra cuestión que es más importante, que es un principio en el que yo me baso para hablar de la clase, que es las clases solo se crean en la lucha. No preexisten a la lucha. Ah,
haben gemeinsame Probleme. Ne? Es gibt deshalb eine andere Frage, die für mich mein Prinzip des Zusammenkommens einer Klassen ausmacht. Und zwar meine Prämisse oder mein Prinzip ist, dass die Klassen sind nicht Präexistenz als solche, sondern entstehen in dem Kampf. Sind Produkt eines Kampfes oder sind Produkt der Gemeinsamkeit von ähnlichen Problemen.
La clase es activa, organización, victoria, lucha, expansión, nuevos lenguajes, nuevos afectos, nuevas instituciones, nuevas solidaridades.
Ja, die Klassen sind aktiv, die sind Produkt von neuen Solidaritäten, von neuen Kämpfen, von neuen, sind aktiv. Sie sind immer ein Werden von einem Kampf, von einem Sieg auch.
Y no lo olvidemos, siempre contra la guerra.
Und immer gegen den Krieg. Lass uns nicht vergessen.
Entonces, esa lucha de clases constituye una nueva clase.
Und deshalb, dieser Kampf der Klassen konstituiert eine neue Klasse. Also die Klassen in der Kampf oder in der Protest bringt eine andere Klasse, wie eine Klasse hervor.
Y esto no es idealismo hegeliano.
Das ist kein hegelianischer Idealismus der Existenz von einer.
Sino que tenemos prácticamente en toda la sociedad personas y grupos oprimidos.
Wir haben, sondern dass wir tatsächlich in jeder Gesellschaft unterdrückende und unterdrückte Gruppen haben.
Es oprimidos, dominados, digamos también. Por así decirlo, destruidos en sus propias condiciones físicas y psíquicas.
Und dass wir in jeden Gesellschaft mit unterdrückten, zerstörten Gruppen haben, die auch regelrecht in deren psychischen und identitären Elementen regelrecht zerstört sind.
Psychisch und physisch.
Physisch zerstört sind.
Und psychisch.
Und psychisch, habe ich gesagt? Mhm.
Ja.
Beide.
Pero y siempre En esos grupos tenemos una dimensión común, que es que se trata de formas de capitalismo.
Und immer in dieser Gruppe haben wir eine gemeinsame Dimension, und zwar, dass es sich um Formen des Kapitalismus handelt.
La omnipotencia del capitalismo pasa justamente por esa dominación completa de la esfera de la vida de las personas que necesitan trabajar para vivir.
Die Allgegenwärtigkeit und allgegenwärtige Macht des Kapitalismus gerade geht durch die Domination, die Unterwerfung, die totale Unterwerfung dieser Gruppen, deren Leben an sich komplett, die eigentlich deren Arbeit fürs Leben brauchen.
Al mismo tiempo hay jerarquías dentro de esos oprimidos y dominados, en las que se basa el dominio del capital, el dominio político.
Und gleichzeitig gibt es verschiedene Hierarchien oder Anordnungen diesen Unterwerfung, also innerhalb dieser alle Gruppen, auf denen auch das Kapital in seiner Expansion letztendlich basiert.
De raza, de género, de nación.
Diese Hierarchien können auch definiert sein aus Rassen zum Beispiel herstammen, Gender, also Geschlecht, Stadtzugehörigkeit,
pero también entre ciudad y, y campo.
Aber natürlich auch zwischen Stadt und Land.
Esas son las bases de la constitución de clase.
Das sind die Grundlage von der Zusammensetzung der Klassen an sich.
Hoy esa clase por construir es lo que se lleva llamando desde hace tiempo una multitud, un conjunto de Multiplicidades, Vielheiten,
Manifeltigkeit,
que es, pero que son capaces de ser uno contra el adversario capitalista.
Deshalb diese sich zu konstituierende oder diese sich in der Kampf oder in der Gemeinsamkeit sich zu konstituierende Klasse ist, was wir eine mehr, also eine Manifeltigkeit, eine Multitude, also eine Zusammensetzung der vielen nennen können, die sich eigentlich dadurch konstituieren, dass sie zusammenkommen mit Gemeinsamkeiten.
Sin perder sus diferencias,
ohne deren, ja,
sobre la base de una búsqueda de la igualdad en la diversidad.
Ohne deren Unterschiede zu verlieren oder Individualität zu verlieren, sondern auf der Basis, auf die Grundlage eine Gemeinsamkeit in der Gerechtigkeit oder in der Gleichheit letztendlich.
Y la guerra, esta guerra, con lo que supone, de la que hemos estado hablando, es como lo fue en 1914, pero de una manera trágica y con una derrota, un motivo o una ocasión histórica de esa nueva constitución de clase que ha sido imposible o poco exitosa desde, digamos, la derrota del movimiento obrero internacional, pues en los años 70, 80, 90, que es el neoliberalismo, sino la destrucción y ¿cómo sería? Recomposición de la clase trabajadora sin conciencia política de clase, como fragmentación, como enfrentamiento, como diferenciación identitaria.
Deshalb sage ich, dass dieser Krieg, so viel wie der Krieg in 1914, leider auch in eine tragische Art und Weise eine historische Chance ist, gerade für diese Klasse, Terrain zu gewinnen. Diese Klasse, die leider entlang der Geschichte wenig erfolgreich gewesen ist, beispielsweise zum Beispiel wie in den Besiegsein der Arbeiterbewegung in 1970. Was denn anderes ist denn der Liberalismus, wie das Zusammenkommen, der Versuch gerade von dieser Arbeiterklasse. Me perdió la última frase. Neoliberalismo.
No, el neoliberalismo es precisamente la Fragmentation und Rekomposition der Klasse como Klasse
fragmentada. Der Neoliberalismus ist gerade Resultat dieser Fragmentierung und dieser Wiederaufbau der Klassen als Klasse, als fragmentierte Klasse.
No, enfrentada entre sí, fragmentos enfrentados.
Fragmenten, die gegenüber gestellt sind. Und mit identitären, also identitätsbezogenen Differenzen.